Ja, ich möchte erst einmal alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntag, Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag. Ich denke, all das wird seinen Platz haben in der Predigt, seinen Platz haben in der Hinsicht, dass man ja auf der einen Seite eben vor Augen hat, dass wir einmal sterben müssen, aber auf der anderen Seite eben auch vor Augen haben, den, von dem wir auch gerade gesungen haben, der wiederkommt und der ja uns mit hineinnehmen möchte in seine Herrlichkeit. Und ich habe einen Predigttext, der Predigttext heute aus dem Philipperbrief, die Kapitel 1, Verse 20 bis 27 werde ich lesen, mache noch ein bisschen einen Zusatz. Und weil das so ein langer Text ist, probieren wir das mal, ob das hilft, auch ihn mitlesen zu können. Ich lese uns einmal vor, was Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Seine Situation ist die, ja, die war ihm nicht ganz unbekannt, als Apostel, als Missionar im Mittelmeerraum, in den Mittelmeerländern unterwegs, war es auch sein Los, ab und an festgesetzt zu werden, in Gefangenschaft zu geraten, ins Gefängnis geworfen zu werden. Und er hat einige seiner Briefe aus dieser Situation, aus dem Gefängnis heraus geschrieben und er gibt uns hier einen Einblick in seine Gefühlslage. Er schreibt: Ich hoffe, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus durch mich in aller Öffentlichkeit verherrlicht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus bedeutet für mich alles. Er ist mein Leben. Deshalb kann das Sterben für mich nur Gewinn sein. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Andererseits ist mir klar, dass ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habe. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zu euch zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus getan hat. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Ob ich nun bei euch sein kann oder nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle ein Ziel habt und wie ein Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpft. Ja, soweit der Predigttext aus dem Philipperbrief. Es gibt auch eine Folie für die Predigt. Vielleicht auch das eine Hilfe. Ein Kämpfer für das Evangelium. Das war Paulus gewesen. Das war sein Lebensinhalt, seine Berufung. Wortwörtlich. Wer die Geschichte kennt, nachzulesen in der Apostelgeschichte, wie er zu solch einem Kämpfer für das Evangelium geworden ist, wie ihm der auferstandene Jesus vor den Toren der Stadt Damaskus begegnet ist und hat sein Leben verändert. Vom Christenverfolger ist er zum Christenmacher geworden, ein Kämpfer für das Evangelium. Und jetzt sitzt er fest. Und ich denke, er hat damit ein Problem gehabt. Hat er nicht von Jesus selbst den Auftrag bekommen, dieses Evangelium hinauszutragen? Und jetzt sitzt er fest in einem Gefängnis und er macht eine schwere Zeit durch. Und ich habe den ersten Punkt mal genannt, Versagensängste. Ich weiß nicht, ob ich ganz so glücklich bin mit dem Wort. Erinnert so ein bisschen an die Schule, vielleicht auch die Konfirmanden an den nächsten Donnerstag, wo wir einen Contest schreiben wollen. Und da mag man schon mal die Sorge tragen, dass man versagen könnte. Bei Paulus geht es ja vor allem darum, dass er sagt, ich werde schwach. Und ich denke schon, er hat auch da seinen eigenen Glauben im Blick, dass sein Glaube schwach wird und dass er befürchtet, irgendwo hat sein Glaube nicht mehr diese Dynamik, diese Durchschlagskraft, mit der er einmal angetreten ist. Und eigentlich ist das ein guter Text für auch diesen Tag heute, Totensonntag. Ich glaube, dass wir alle das erleben, immer wieder neu, dass unser Glaube bedroht ist durch die Umstände, mit denen wir es zu tun haben. Vielleicht auch im Blick auf das vergangene Jahr zu tun hatten. Oder auch die Befürchtung, die wir haben im Blick auf das, was noch vor uns kommt. Da ist das Alter. Das mag eine Bedrohung sein für unseren Glauben. Plötzlich nicht mehr so zu können, wie man will. Und die Frage taucht dann auf. Wie gehe ich damit um? Was tut das mit meinem Glauben? Ja? Vielleicht haben wir immer ein Bild von Glauben gehabt, das uns selber als sehr dynamisch, sehr aktiv gesehen hat. Da mag das Alter dann die Bedrohung darstellen. Oder Krankheit eben. Und die wirft die Frage auf, wo ist mein Gott? Warum hilft er mir nicht in meiner Notlage? Oder eben auch der Tod. Wir werden in diesem Gottesdienst noch von all denen hören, die im vergangenen Jahr, in diesem vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Und wenn wir damit zu tun hatten, diese Frage, warum? Warum musste der oder die sterben? Warum überhaupt der Tod? Und das alles mag unseren Glauben ins Wanken bringen. Und es gibt keinen Christen, dessen Glauben nicht diese Zeiten hat, wo man ins Wanken gerät. Bei Paulus war es diese Zeit der Gefangenschaft. Da kamen die Fragen, die Zweifel, die Ängste. Und so kann der Glaube wirklich bedroht sein. Und man kann fragen, wie soll ich noch glauben? Wie kann ich noch glauben angesichts dessen, was so passiert ist? Vielleicht auch ganz persönlich in meinem Leben. Aber das steht hier in Klammern. Ich muss so dran denken, wenn ich in Trauerhäuser komme, und es waren auch im vergangenen Jahr einige gewesen, in die ich gekommen bin, ist es nicht noch viel, viel schlimmer, wenn man mit all diesen Bedrohungen zu tun hat und hat keinen Glauben? Ist es nicht viel schlimmer, keinen Glauben zu haben, als einen bedrohten Glauben zu haben? Ja? Also einen bedrohten Glauben zu haben, das heißt ich zweifle zwar, aber da ist doch immer noch die Hoffnung, das könnte alles gut gehen. Und das, was in der Bibel steht, könnte alles wahr werden. Dass Jesus auf mich wartet, dass es einen Himmel gibt, eine Zukunft nach dem Tod. Und ich mag zwar daran zweifeln, aber es könnte doch wahr sein, da könnte noch so ein Hoffnungsfunke sein. Das ist doch allemal viel, 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 viel mehr, als wenn ich überhaupt keinen Glauben habe. Und Alter, Krankheit, Not und Tod auf mich zusteuern und ich habe gar nichts, worauf ich hoffen kann, gar nichts, woran ich mich festhalten kann. Ist das nicht viel, viel schlimmer? Der zweite Punkt habe ich überschrieben mit reif für den Himmel. Wir sagen ja eigentlich reif für die Insel, oder? Und es gibt so Zeiten, wo wir sagen, ich bin reif für die Insel. Und ich glaube, da ist schon der Unterschied zwischen unserer heutigen Zeit und dem, was Paulus geglaubt hat und empfunden hat und gewusst hat. Paulus sagt nicht in seiner Situation der Gefangenschaft, ich bin reif für die Insel. Einfach mal raus und all den Stress hinter sich lassen. Na, das ist unser Denken. Wir denken nur noch in dieser horizontalen, nur noch innerhalb unserer Welt. Reif für die Insel. Paulus war reif für den Himmel. Der konnte über unsere sichtbare Welt hinausdenken. Ich kann mich gut erinnern, als 14-, 15-Jähriger, ich habe das schon, glaube ich, mal einigen Konfirmanden gesagt, Konfirmandenzeit hat in meinem Leben nichts Großes bewirkt und bedeutet. War so. Erst im 8. Schuljahr, dann eine Begegnung mit Klassenkameraden hat mich in einen Kreis von jungen Christen geführt. Und da brach die Frage in brach die Frage in mir auf, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Worauf möchtest du mit deinem Leben zusteuern? Und das war so meine Frage in diesem Alter. Ich weiß nicht, ob es momentan auch schon eure Frage ist, liebe Konfirmanden, oder ob es unsere Frage ist überhaupt, egal welchen Alters wir sind. Und ich hatte so meine Vorstellung von meinem Leben. Die Vorstellung war nämlich so im Prinzip reif für die Insel. Also es müsste schon im Leben irgendwann machbar sein, so eine traumhafte Insel in der Südsee, irgendwie eine schöne Hütte da oder wie auch immer. Und dann diesen feinen weißen Sandstrand mit den Palmen und dem blauen Meer, das wär's doch. Ja, darauf zusteuern. Und dafür auch, okay, die Jahre der harten Arbeit in Kauf nehmen, kräftig sparen und dann genießen. Und dieser Traum, dieses Lebensziel, das ging so lange gut, bis ich durch die jungen Christen angeregt eben in der Bibel gelesen habe. Und dann bin ich auf dieses Kapitel gestoßen, wo auch unser Wochenspruch drin steht, Lukas 12, und bin auf die Geschichte gestoßen von diesem reichen Kornbauern. Und dieser reiche Kornbauer, der war nämlich genau so mit dieser Zielrichtung in seinem Leben behaftet, dass er sagte, ich habe eine fantastische Ernte gemacht, ich baue jetzt große Vorratskammern und dann reif für die Insel. Beine ausstrecken, Füße hochlegen, genießen das Leben. Und das erzählt Jesus seinen Zuhörern, die darauf hoffen, dass sie finanziell gut gestellt sind und sich keine Sorgen mehr machen müssen. Und dann sagt Jesus am Ende dieses Gleichnisses, sagt er dann, was für ein Narr. Noch in der gleichen Nacht, als er sich diese Hoffnung, diese Ziele gesetzt hatte, musste dieser reiche Kornbauer sterben. Was für ein Narr, wer glaubt, dass es darauf ankommt, hier auf Erden reich zu werden und nicht bei Gott reich geworden ist. Und die Geschichte hat bei mir eingeschlagen. Es ist ja spannend, wenn man die Bibel aufschlägt und man liest und genau da redet Gott zu mir. Ich lese nur in der Bibel, weil ich damit rechne, dass Gott zu mir redet. Ganz persönlich, aber auch mir den großen Bogen zeigt. Wie finde ich den Sinn meines Lebens? Ich habe ihn damals gefunden als 16-Jähriger und ich habe dann nach dieser Geschichte die Entscheidung getroffen, nein, mein Leben soll nicht länger in meiner Hand liegen, sondern ich lege das in Gottes Hand, ich lege das in die Hand Jesu. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo du dein Leben aus der Hand gibst, wirst du nicht ärmer, sondern reicher. Das ist so ein Prinzip bei Gott. Ja? Alles das, was ich in Gottes Hand lege, das kann er vermehren, weil seine Hände sind solche Hände, die das vermehren, ja, und die mich wirklich reich machen. Und Paulus ist durch diesen Jesus reich geworden. Paulus kann so weit gehen, dass er sagt, Jesus ist mein Leben. Es gibt gar keinen anderen Lebensinhalt mehr als Jesus. Und vielleicht sagt mancher Mensch, hier wird immer so viel von Jesus geredet. Ja, sicher. Weil das die Erfahrung ist, die Paulus gemacht hat. Und weil das die Erfahrung ist, die auch wir machen können und vielleicht schon längst gemacht haben. Jesus. Jesus ist das Leben. Und Paulus kann so weit gehen, dass er sogar sagen kann, Sterben ist für mich Gewinn. Und dann fährt er fort und das ist ja das Schöne an diesem Text, dass er sagt, manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Und er sieht das ja an Jesus. Paulus kommt, hat den Jesus kennengelernt, der an Ostern auferstanden ist. Und hat diese Kraft kennengelernt, die Jesus hat, dass er ja, dem Tod die Macht genommen hat. Da ist nichts, was ihn mehr erschrecken könnte an diesem Tod. Und dann wünscht er sich das. Reif für den Himmel. Weiß nicht, wie das uns geht. Bei mir war das so, ich bin, nachdem ich mich für Jesus entschieden hatte, bin ich dann 2 Jahre später von der Schule und aufs Finanzamt. Und da hat mich einer meiner Chefs hat mich gefragt, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich war am Finanzamt da und in der Mittagspause gab es so einen Bibelkreis und ich bin dazu gestoßen. Und da hat mich einer meiner Vorgesetzten, der auch dabei war, gefragt, wie sieht das denn bei dir aus, wenn du heute stirbst, wo kommst du hin? Und ich weiß, dass ich damals so geantwortet habe, als 18-Jähriger dann, gesagt habe, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Ich glaube, dass ich in den Himmel komme. Er sagt, ja, aber bist du sicher? Und es lebt sich ganz, ganz anders, wenn ich mir darüber sicher bin. Und damals war ich mir nicht sicher. Ich habe das, obwohl ich mein Leben Jesus anvertraut hatte, hatte ich nicht diese Gewissheit gehabt. Aber es war so auch so ein Wanken und Schwanken. Hoffentlich. Und der Paulus hier, der kann sagen, ich würde am liebsten sterben und schon jetzt bei Jesus Christus sein. Gibt nichts Besseres, nichts Schöneres. Und diese Gewissheit, das hat mich nochmal beschäftigt, weil ich gelesen habe und das gesehen habe und von anderen auch so gehört habe, es gibt diese Gewissheit und ich möchte diese Gewissheit. Und ich weiß noch, der Tag, an dem ich eines Morgens aufwachte und das, was ich in der Bibel gelesen hatte, plötzlich zu einer inneren Gewissheit geworden ist. Und wo der Heilige Geist mir diese Gewissheit geschenkt hat, von der Paulus einmal im Römerbrief im Kapitel 8 schreibt, Gottes Geist gibt mir die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Reden wir eigentlich darüber? Reden wir darüber, dass ich diese Gewissheit habe? Wenn ich in Trauerhäuser komme, und ich bin im vergangenen Jahr auch in sehr, sehr viele Trauerhäuser gekommen, mache ich die Erfahrung, dass da, wo ich das Gespräch auf Jesus Christus bringe, und das geschieht manchmal da, wo ich auch anbiete, für die Familien, für die Hinterbliebenen zu beten, dass sich da etwas in den Trauernden bewegt. Und ich denke, das geschieht dadurch, dass sie spüren, da ist eine Hoffnung, da ist einer, Jesus Christus. Und er möchte auch in meinem Leben hineinwirken. Und jetzt kommt der große Umschwung bei Paulus in unserem Text. Der dritte Punkt, irdischer Auftrag. Paulus kann sagen, eigentlich würde ich ja schon gerne ganz bei Jesus Christus sein. Es wäre wirklich das Beste für mich in meiner Situation. Aber ich sehe, dass ich noch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Und dann fährt er fort und sagt, deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zu euch zurückkommen werde, denn ich will euch helfen, damit auch euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Es ist für Christen gar nicht so einfach, für Paulus gar nicht so einfach gewesen zu entscheiden, zu sagen, am liebsten wäre ich schon in dieser neuen Welt, von der wir in jeden Vater unser beten, dein Reich komme. Es wäre so schön, wenn endlich Jesus diese neue Welt herbeiführen würde, in der es keinen Tod, keine Schmerzen, kein Leid mehr gibt. Aber auf der anderen Seite sagt Paulus, um euretwillen ist es wichtig, dass ich noch in diesem Leben bleibe. Das war sein Auftrag und diesen Auftrag, den hat er auch im Gefängnis, in seiner Gefangenschaft nicht aus dem Auge verloren. Glauben zu wecken. Und nun kann man fragen, was ist eigentlich das Lebensziel, der Lebenssinn eines Christen? Und was ist der Lebenssinn und das Lebensziel einer Gemeinde? Und dann kann man raten, und das ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer, das einfach zu sehen, was Paulus sagen würde, was ist das Wichtigste im Leben? Es hat mal einer gesagt, wenn wir im Himmel sind, bei Gott sind, dann werden wir wunderbare Gemeinschaft miteinander haben. Das wird so eine Gemeinschaft sein. Jesus sagt sogar, es wird gar nicht mehr Mann und Frau geben, Weil das ist sozusagen die engste Gemeinschaft, die wir hier auf der Erde haben können, aber das wird noch übertroffen werden. So eng werden wir miteinander verbunden sein, werden uns so doll lieb haben, und das wird im Himmel sein. Ja, da werden wir uns noch lieber haben, als wir es hier schon haben. Und wir werden im Himmel auch noch besser und schöner miteinander singen und Gott preisen und anbeten können, als wir es hier schon tun. Aber was wir im Himmel nicht besser machen können, ist von Jesus weiter zu sagen, Glauben zu wecken. Das geht nicht mehr im Himmel. Das geht nur hier auf Erden. Und darum, natürlich, in der Gemeinde, da geht es darum, dass wir Gemeinschaft haben. Da geht es darum, dass wir Gott loben. Aber da geht es vor allem darum, dass wir Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen. Wir haben das mal formuliert in unserer Gemeinde, 3 E's, zum Glauben an Jesus Christus einladen, in die Gemeinschaft einbinden und zu Mitarbeit und Lob Gottes ermutigen. Aber das erste E-Wort, das Einladen, das bleibt unser Auftrag, unser vorrangiger Auftrag. Und wie wächst der Glaube? Paulus sagt auch, Glaube soll wachsen, darum möchte er wieder zu den Christen zurückkehren. Ich habe mal 4 Stichworte hier genannt. Bibellesen, Hauskreis, Mitarbeit und Wunder. Die Erfahrung können wir alle machen, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann kann Glaube wachsen. Wer nicht in der Bibel liest, wird auch nicht die Erfahrung machen, dass Glaube wächst. Der Glaube macht mutig, von Gott zu erzählen, macht mutig, auf Gott hin zu wagen, macht mutig, Gott viel, viel, viel zuzutrauen, wenn man das liest. Und dann lässt der Glaube wachsen, wenn man die anderen Christen um sich hat. Es gibt kein Christsein ohne, ich sag's mal pointiert, ohne Hauskreis. Das ist ganz steil formuliert, ohne Hauskreis. Ich wünsche mir manchmal, dass wir, wenn wir miteinander reden, ja, und so sagen, ja, ich komme auch ab und an in die Kirche, ich bin dann und dann beim Ausflug dabei. Sie sagen, ja, und wie sieht es mit Hauskreis aus? Und dann sagen, ah, nee, Hauskreis bin ich nicht. Dass wir dann erschrecken und sagen, was? Du bist in keinem Hauskreis. Oh wei. Ja, und wirklich erschrecken würden, weil ich glaube, selbst Paulus im Gefängnis hat gesagt, ich brauche Leute um mich herum. Er hat sich gewünscht, weiter im Kontakt mit den Gemeinden zu stehen. Er hat den Gemeinden gesagt, bitte betet für mich in meiner Situation. Und die Gemeinden konnten ihm berichten, wie es in ihrer Situation aussieht. Und Paulus hat gesagt, ich bete für euch. Und ich habe auch noch ein paar Tipps, deshalb hat er die Briefe geschrieben, im Gefängnis. Selbst da hat er den Austausch gesucht mit anderen Christen und füreinander gebetet. Und du kannst nicht wachsen, wenn nicht andere für dich beten. Und du wächst auch, wenn du für andere betest. So wächst Glaube. Und Mitarbeit gehört dazu. Und das Letzte, das möchte ich noch da erwähnen, Wunder, kann Paulus auch hier sagen, im Philipperbrief. Er sagt, wenn ich erstmal wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus getan hat. Natürlich, ja, muss ich die Situation nochmal vorstellen. Die Gemeinden waren sicherlich auch angefochten, waren so ein bisschen im Wanken geraten und haben sich gesagt, meine Güte, das ist doch unser Gemeindegründer hier und jetzt ist er im Gefängnis. Was bedeutet das denn? Wieso ist der im Gefängnis gefangen? Aber ich denke, und das liest man auch in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinden immer wieder gebetet haben, auch für die Apostel, wenn sie im Gefängnis saßen. Und was wird das bewirkt haben, wenn sie plötzlich davon gehört haben, dass Paulus wieder freigekommen ist? Wow, unsere Gebete haben was bewirkt. Ja, und manches Mal ist das auch auf ganz wundersame Weise geschehen, dass Leute wieder aus dem Gefängnis herausgekommen sind. Und das stärkt den Glauben. Ja, wenn ich das erlebe, auch als Gemeinde erlebe, da, wo wir uns eins gemacht haben im Gebet, da ist was passiert, da hat Gott Wunder getan, das stärkt unseren Glauben. Ich wünsche mir das, auch im Blick auf unser neues Jahr, ich wünsche mir mehr Wunder in unserer Gemeinde, dass wir sagen können, das hat Gott getan. Und dann gibt es noch den irdischen Auftrag Teil 2. Es gibt nicht nur, sagt Paulus, es geht nicht nur darum, dass ich euren Glauben wecke, dass der Glaube wächst, sondern, und das ist der letzte Abschnitt aus unserem Predigttext, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ob ich nun bei euch sein kann oder nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle ein Ziel habt und wie ein Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpft. Also ich war, muss ich schon sagen, war ganz froh, dass Paulus auch diesen Vers 27 noch geschrieben hat. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Ich weiß nicht, ob alle wissen, warum ich mich darüber so gefreut habe. Wir haben in diesem Jahr angefangen damit, dass wir das Jahr, das Jahresmotto nannten, einwandfrei leben. Einwandfrei leben. Und ich habe das, denke ich, auch im ersten Halbjahr noch öfters thematisiert. Jetzt im zweiten Halbjahr ist es nicht mehr so im Vordergrund gestanden. Und hier kommt es nochmal, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Glaube hat immer auch damit was zu tun, wie wir leben. Leute sollen an uns erkennen, dass wir Christen sind. Ich weiß noch gut, so in diesem Alter, wo ich vorhin erzählt habe, mit 16 Jahren, wo ich dann auch zu Hause gesagt habe, ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ich bin jetzt Christ, richtiger Christ. Und da gab es schon Situationen, wo dann meine Mutter hauptsächlich auch mal gefragt hat, und du willst Christ sein? Das hat sie besonders dann in Situationen gesagt, wo sie sich ein anderes Verhalten von mir erwartet hätte. Sie hatte nämlich ganz bestimmte Vorstellungen davon, vielleicht auch gar nicht so falsche Vorstellungen davon, was ein Christ zu tun und zu lassen hat. Das hat mich herausgefordert, auch diese Frage zu hören. Du willst ein Christ sein? Paulus sagt das. Lebt so, wie es dem Evangelium entspricht. Wir haben das auch in unserer Mitarbeiterordnung festgehalten. Als Herausforderung zu sagen, ja, ich möchte mein Leben ganz an diesen Jesus ausrichten. Er soll mehr und mehr sein, seine Persönlichkeit soll mehr und mehr meine Persönlichkeit werden. Seine Charakterzüge sollen mehr und mehr meine Charakterzüge werden. Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Kommt oft genug in der Bibel. Aber nicht nur ein einwandfreies Leben, sagt Paulus, sondern er sagt dann eben auch mit einem einträchtigen Ziel. Ob ich nun bei euch bin oder nicht, ihr sollt alle ein Ziel haben und wie ein Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpfen. Das bleibt das oberste Ziel. Das soll uns auch als Gemeinde einigen. Ich glaube, dass uns manches mag uns auch trennen, manches mögen wir anders sehen, aber in dem einen Ziel sollen wir geeint sein. Dass wir darum kämpfen, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Und dass das mit uns geschieht, durch uns geschieht. Und dass wir es einem Paulus gleich tun, egal an welcher Stelle wir stehen, dass wir das im Blick behalten. Ich wünsche uns, dass wir das erleben. Obwohl vielleicht unser Glaube bedroht ist, obwohl wir in Sorge sind, obwohl uns manches zu Herzen geht, dass wir den Himmel vor Augen in dieser Welt noch wirken. Amen.